Klingen der Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Kapitel 1. Das Musikakademiegesetz von 1931. Der Fall Lilli Pollack. Dritter Teil. Lilli Pollack und die Protestbewegung. Die Protestbewegung an der Akademie für Musik und Darstellende Kunst, die sich im März 1931 formiert, ist aus mehreren Gründen bemerkenswert. Zum einen sind in der Akademiereform bereits jene autoritären Tendenzen zu erkennen, die in den darauffolgenden Jahren den austrofaschistischen Ständestaat prägen, sowie die nationalsozialistische Herrschaft kennzeichnen werden. Zum anderen ist der Grad der politischen Organisierung der Musikstudenten und Studentinnen im Vergleich zu anderen Hochschulen äußerst gering. Aus dem Tätigkeitsbericht des Verbandes Sozialistischer Studenten von 1930 geht hervor, dass die 1929 gegründete Fachgruppe der Musikstudenten es binnen eines Jahres auf 60 Mitglieder gebracht habe.
Bei der bekannten reaktionären Einstellung der Musikstudenten und der schwierigen Propagandamöglichkeit, die Abhängigkeit der Studierenden von ihren reaktionären Lehrern sowie der völlige Mangel an Geldmitteln ist das als ein großer Erfolg zu werten. Die durch das teure Studium bedingte Notwendigkeit, noch vor beendeter Ausbildung auf Verdienstmöglichkeiten angewiesen zu sein, führt dazu, dass viele Musikstudenten, ohne bei der zuständigen Gewerkschaft organisiert zu sein, Engagements zu ungünstigen Bedingungen annehmen müssen.
Bei den Vorstandswahlen des Verbandes Sozialistischer Studenten Anfang 1931 wird Lilli Pollack zur Vorsitzenden der Musiksektion gewählt. Sie ist zu diesem Zeitpunkt die einzige Frau an der Spitze einer sozialistischen studentischen Fachgruppe.
Anlässlich der Wiener Festwochen veranstaltete das Kammerorchester der sozialistischen Studentenschaft Samstag, den 13. Juni 1931, im großen Saal des Ingenieur- und Architektenvereines ein Konzert. Unter der umsichtigen Leitung von Egon Pollack brachte das Orchester, dessen Mitglieder ausschließlich Musikhochschüler sind, ein Concerto Grosso von Corelli, das in seiner strengen Seicento-Form und seiner Melodienfülle vor allem den Solisten August Pioro, Karl Ehninger, Friedrich Lesmica und Lilli Pollack verdienten Beifall eintrug. Den Höhepunkt bildeten die beiden Erstaufführungen. Bedeutete die Aufführung des Concertinos für Flöte, Violine und Cembalo von Krenek, Solisten Franz Reiter, Josef Berdjavsky, Lilli Pollack in seiner großartigen Architektonik und seinem hochmodernen Ausdrucksstreben eine gewaltige Leistung.
Mit gewohnter Leistung. Meisterschaft brachte Lilli Pollack zwei Stücke von Rachmaninow. Felix Fanto brachte Prosalyrik Peter Altenbergs von Improvisationen am Klavier.
Mittwoch, den 29. April 1931, veranstaltete die sozialistische Studentenschaft eine künstlerische Maifeier im großen Tanzsaal des Hotels Bayerischer Hof. Neben revolutionären Rezitationen Tonio Riedels und allgemein bejubelten Tanzdarbietungen Gisa Gerz und ihrer Gruppe erntete Lilli Pollack für ihre bravourösen Klaviervorträge reichlichen Beifall. Die junge Klaviervirtuosin brachte mit verblüffender Technik ein überaus schwieriges, von Jazz-Elementen durchzogenes Werk des amerikanischen Komponisten Grünberg zu Gehör.
Thank you. Wie die Leser der Sozialistischen Akademischen Rundschau bereits erfahren haben, ist an der Musikhochschule eine Studienreform im Gange. Und zwar dürfte voraussichtlich wieder einmal gegen die Studierenden reformiert werden. Um der Verwirklichung einer solchen Reform entgegenzuarbeiten, sah sich die sozialistische Studentenschaft veranlasst, eine allgemeine Hörerversammlung der Musikstudenten einzuberufen. Es wurden daher vor dem Gebäude der Hochschule an die Studenten Zettel verteilt, die zur Teilnahme an der Versammlung am 27. März 1931 im Saale der Bereitschaft aufforderten und deren Wortlaut wir wie folgt wiedergeben.
Kollegen und Kolleginnen, immer wieder tauchen in Tageszeitungen aller politischen Richtungen Gerüchte auf, nach denen der Bestand unserer Schulen und die Existenz vieler Musikstudenten auf das Schwerste gefährdet erscheint. Wollt ihr kämpfen für die Freiheit der Lehre, die durch die geplante Reform bedroht ist, für möglichste Unterstützung bedürftiger Talente, gegen den Abbau eurer Lehrer, gegen die Vernichtung der Existenz von 500 Musikstudenten, die durch ein System von Kontrollprüfungen aus ihrer Laufbahn gedrängt werden sollen? Dann kommt alle in die allgemeine Hörerversammlung der Musikhochschule und Musikakademie.
Genossin Lilly Pollack führte den Vorsitz. Ihre Eröffnungsrede, in der sie in klarer, eindeutiger Weise den rein sachlichen Charakter der ganzen Aktion hervorhob, wurde auch von den zahlreich erschienenen politischen Gegnern mit großem Beifall aufgenommen. Auf ebenso hohem Niveau bewegten sich die Ausführungen des Referentengenossen Franz Leo Humann, des Chormeisters des Arbeitersängerbundes. Es wurden dann in der anschließenden Diskussion auch wirklich geeignete Vorschläge unterbreitet, die in einer einstimmig angenommenen Resolution zusammengefasst wurden. Kennzeichnend für den herrschenden Ungeist an der Anstalt ist es, dass die Studierenden so selbstverständliche Dinge, die die Resolution verlangt, erst fordern müssen und dass die Leitung dreist etwas Reform zu nennen sich getraut, dass die primitivsten, auch dem Laien einleuchtenden Forderungen der Zeit unberücksichtigt lässt.
Die Hörerschaft an der Musikhochschule und Musikakademie protestiert gegen jede Studienreform und gänzliche Ausschaltung der Studierenden sowie gegen die Durchführung von Reformen in der Zeit der Sommerferien. Insbesondere verwahrt sie sich dagegen, dass durch ein System von Kontrollprüfungen Hunderte von Hörern, ja selbst solche, die knapp vor der Vollendung ihres Studiums stehen, aus ihrer Laufbahn gedrängt werden sollen. Die Studierenden in dem ständigen Bestreben, in fachlicher Beziehung die weitmöglichste Ausbildung zu erlangen, kennen naturgemäß sämtliche Mängel des Studienbetriebes und sind daher auch imstande, zur Beseitigung derselben geeignete Vorschläge zu unterbreiten. Während alle bisherigen Reformvorschläge in Wahrheit eine Verlängerung des Studiums bedeuten, fordert die Hörerschaft eine Intensivierung des Studiums, die eine Verkürzung des Studiums ermöglichen würde. Die Studenten an der Musikhochschule und Musikakademie wünschen ferner eine Neugestaltung, insbesondere in künstlerischer Hinsicht, die Errichtung bisher fehlender Spezialabteilungen, Radio, Ton, Film, Jazz, eine Staffelung der Prüfungstaxen nach dem Einkommen sowie die Ausgestaltung der Studienbibliothek. Die Freitag, den 27. März tagende Allgemeine Hörerversammlung der Musikstudenten beauftragt das Präsidium beim Rektor der Hochschule, beim Unterrichtsminister und bei allen maßgebenden Faktoren vorzusprechen, um ihnen die Wünsche der Hörerschaft zur Kenntnis zu bringen.
Bericht von Egon Pollack in der Sozialistisch-Akademischen Rundschau, April 1931.
Die Verteilung des Flugblattes hat für die 22-jährige Klavierstudentin und Vorsitzende der Musiksektion der Sozialistischen Studenten massive Konsequenzen. Über Lilly Pollack wird ein Disziplinarverfahren verhängt, das zum Ausschluss aus der Akademie führt.
Akademie für Musik und Darstellende Kunst, 4. Mai 1931. Betreff Lilly Pollack. Belassung als Schülerin an der Fachhochschule, Auskunft. Antwort an folgende Anfrage.
Präsident Glöckel beschwert sich über die Entlassung der Hörerin Lilly Pollack aufgrund eines Disziplinarerkenntnisses. Ich bitte um freundliche Mitteilung, ob noch ein Rekurs gegen das Urteil oder eine Milderung dessen möglich ist. 30. April 1931, Czermak, EH.
an den Herrn Bundesminister für Unterricht, Dr. Emmerich Czermak. Hochverehrter Herr Bundesminister, die in Rede stehende Angelegenheit hat an der Fachhochschule und Akademie für Musik und darstellende Kunst beträchtliches Aufsehen und eine äußerst bedenkliche Beunruhigung nicht nur bei den Hörern und Schülern, sondern auch im Lehrkörper hervorgerufen. Schon während des 3 Tage sich hinziehenden Verteilens von Flugzetteln, deren Inhalt, ich gestatte mir eine Abschrift desselben beizulegen, wohl nicht anders als höchst aufreizend bezeichnet werden kann,
die Freiheit der Lehre, die durch die geplante Reform bedroht ist, für möglichste Unterstützung bedürftiger Talente, gegen den Abbau eurer Lehrer, gegen die Vernichtung der Existenz von 500 Musikstudenten, die durch ein System von Kontrollprüfungen aus ihrer Laufbahn gedrängt werden sollen,
wurde ich, wiederholt von Mitgliedern des Lehrkörpers, auf den unmittelbar beim Hauseingang sich abspielenden Verteilungsvorgang aufmerksam gemacht und vor der schweren Beunruhigung der Schülerschaft gewarnt. Die Versammlung selbst scheint ergebnislos verlaufen zu sein.
Die Schülerschaft fordert eine Intensivierung des Studiums, die eine Verkürzung des Studiums ermöglichen würde. Die Studenten an der Musikhochschule und Musikakademie wünschen ferner eine Neugestaltung, insbesondere in künstlerischer Hinsicht. Die Errichtung bisher fehlender Spezialabteilungen, Radio, Ton, Film, Jazz, eine Staffelung der Prüfungstaxen nach dem Einkommen sowie die Ausgestaltung der Studienbibliothek. Die Freitag, den 27. März, tagende allgemeine Hörerversammlung der Musikstudenten, beauftragt das Präsidium beim Rektor der Hochschule, beim Unterrichtsminister und bei allen maßgebenden Faktoren vorzusprechen, um ihnen die Wünsche der Hörerschaft zur Kenntnis zu bringen.
Es hatten aber immerhin bereits Gegenströmungen, insbesondere nationalsozialistischen Charakters, eingesetzt, die zurückzudämmen nur mit Not und Mühe gelungen war. Das ganze Vorgehen der für den Inhalt der Flugzettel als verantwortlich zeichnenden Lilli Pollack, die auch der Versammlung präsidierte, scheint aber umso gefährlicher angesichts der Tatsache, dass die Genannte entweder unmittelbar oder durch Helfeshelfer in ständigem Kontakt mit linksstehenden Blättern war und über alle Vorkommnisse hier im Hause, insbesondere über eine Besprechung, die der Administrationsrat Dr. Hans Weizmann mit dem am ersten Tag die Flugzettel verteilenden sozialistischen Hörer der Technik hielt, an die Wiener Allgemeine Zeitung gelangen ließ. Schließlich möchte ich insbesondere noch erwähnen, dass der Ton, den Lilli Pollack vor der Disziplinarkommission anschlug, gleichfalls in besonderem Maße aufreizend und ungehörig war. Sie ließ deutlich durchblicken, dass sie, im Übrigen eine kleine, unansehnliche Person, die völlig in sozialistische Ideengänge eingesponnen ist, so sehr auf ihre politischen Hintermänner baue, dass ihr das Disziplinarverfahren und der Spruch desselben ziemlich gleichgültig sei. Ich habe in Erkenntnis der ungeheuren Gefahr, die in solchen Versuchen radikaler Linkspolitisierung der musikstudierenden Jugend liegt, auch bereits in meinem Bericht an das Bundesministerium für Unterricht dringendst die Abweisung des eingebrachten Rekurses beantragt und bitte nun auch Sie, hochverehrter Herr Bundesminister, im Interesse der Ruhe und Disziplin unter den Hörern und Schülern der Anstalt unter keinen Umständen eine Milderung des gefällten Spruches vornehmen zu wollen. Denn ich würde es als geradezu katastrophal für die Autorität der Leitung und der Lehrer halten, wenn Lilli Pollack wieder die Möglichkeit hätte, ihre Studie im Hause fortzusetzen. Zumal bei ihrer durch ihr Benehmen offenkundig gewordenen Mentalität gar kein Zweifel darüber besteht, dass sie einem solchen Erfolge ihres Rekurses als einen Sieg ihrer politischen Einstellung verkünden würde. Damit wäre selbstverständlich die Autorität der Leitung und der Lehrer im Hause vernichtet und weiteren schweren Disziplinwidrigkeiten der Schüler Tür und Tor geöffnet. Genehmigen, hochverehrter Herr Bundesminister, die Versicherung ausgezeichnetester Hochachtung, Ihr sehr ergebener Wiener.
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst.